Ja, am Anfang was zum Schmunzeln. Die schon länger in der Kirche unterwegs sind, kennen den Witz vielleicht schon. Die Leute in einem Dorf wollten nicht mehr recht zur Kirche kommen. Der Pfarrer beschloss eine sensationelle Werbeaktion. Am Samstagabend vor Pfingsten gab er bekannt, der Heilige Geist werde in der Kirche erscheinen. Dabei sagte er dem Küster Bescheid, also dem Mesner, dem Michael sozusagen heute, er solle heimlich eine Taube fliegen lassen, auf Kommando. Nun aber besaß der Pfarrer eine Katze. Die ging am Sonntagmorgen unbemerkt hinter ihm her in die Kirche hinauf, in die Chorempore, fraß dort die bereitgestellte Taube auf. So kam es dann, wie es kommen musste, mit gewaltiger Gebärde rief der Pfarrer, der Heilige Geist erscheine. Pause. Schweigen. Der Heilige Geist erscheine. Pause. Dann die bekümmerte Stimme des Mesners von der Empore, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Preis dem Herrn, das kann nicht passieren. Wir brauchen kein Fake. Ja, Herr, wir nehmen jetzt alle Gedanken gefangen unter deinen Gehorsam. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass du redest, weil du lebendig bist und weil dein Geist uns Kraft gibt, zu hören und zu reden. Amen. Ja, liebe Pfingstgemeinde, das darf ich euch auch mal als Pfingstgemeinde ansprechen. Wessen Geisteskind bist du eigentlich? Eine provokante Frage oder einfach nur eine sachliche Frage. Was ist die Gesinnung, die dein Leben prägt? Von welchem Geist lässt du dich leiten? In der Ansprache des Paulus an die Gemeinde in Korinth ist eines klar. Er formuliert es gleich zu Beginn. An die Geheiligten in Christus, Jesus, die berufenen Heiligen. 1. Korinther 1, 2. Und in unserem Predigtabschnitt, den wir auch gerade gehört haben, ist es auch deutlich, Kapitel 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Paulus weiß, wessen Geisteskind ein Christ ist. Er geht davon aus, dass diejenigen, die an den gekreuzigten Jesus Christus glauben, auch den Geist Gottes empfangen haben. Warum? Weil ein Mensch überhaupt nur durch Gottes Geist glauben kann, was am Kreuz geschehen ist. Wenn du also heute hier bist und bist voller Zweifel, voller Schwäche, voller Unglauben, aber du glaubst, dass dir in Jesu Tod und Auferstehung neues Leben geschenkt ist und das dir vergeben ist, dann hast du Gottes Geist. Und dann wird dir diese Predigt Mut machen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und wenn du heute hier bist und sagst innerlich, das mit Jesus, das geht mir nicht ein. Ich glaube das nicht, dass sein Tod für mich nötig war. Dann fehlt dir der Geist Gottes in deinem Leben und dann wirst du vielleicht heute ermutigt, diesen Geist darum zu bitten und ihn zu empfangen. Für alle Christen, ob stark oder schwach, ob zweifelnd, krank, müde oder brennend im Geist gilt, wir haben den Geist Christi und er lehrt uns drei Dinge, das sind die drei Punkte dieser Predigt. Er lehrt uns unterscheiden, zweitens er lehrt uns entdecken und drittens er lehrt uns gewiss sein. Also wir haben den Geist Christi, er lehrt uns unterscheiden. Es gibt den Geist der Welt und es gibt den Geist aus Gott, sagt Paulus im Vers 12. Und es muss klar unterschieden werden, es gibt geistig und es gibt auch geistlich. Der Heilige Geist lehrt uns beides unterscheiden, weil er sich selbst vom Geist dieser Welt unterscheidet. Es geht hier nicht um das Natürliche, was der Mensch von Natur aus ist, geschöpflicherweise. Es geht eben nicht um Natur, sondern, oder besser gesagt, die Korinther waren sehr beeindruckt vom Äußeren. Ja, ich gehöre zu Paulus. Boah, der Paulus. Nee, ich gehöre zu Apollos. Also das war so das Problem bei denen. Wir haben sich gespalten und sie waren immer auf das Äußere besessen. Und die Gefahr haben wir ja alle. Ja, wir sind alle sinnlich. Und wir lassen uns immer wieder blenden, auch von äußerer Stärke, von äußeren Dingen. Aber sie fanden nicht verstanden, die Korinther, dass ihre Vorstellungen vom Glauben natürlich waren. Sie waren nicht vom Geist Gottes bestimmt. Der natürliche Mensch hat aber für Gottes Wirklichkeit keine Antenne. Glaubt jemand, so hat er empfangen, was er natürlicherweise nicht hatte, nämlich Gottes eigenes Leben. Das ist nur durch Glauben möglich und es ist ein Geschenk. Es ist ausgegossen auf uns, es ist uns mitgeteilt worden. Das, was uns mitgeteilt wird, können wir nur annehmen. Wir sind im Glauben immer nur Empfangende, erstmal. Es ist ja oft behauptet worden, dass das Wissen um Gott, um seine Nähe, um das Erfülltsein mit Gott zum geistigen Menschen gehört. So als wäre der Geist des Menschen schon das Göttliche. Der göttliche Funken in uns sozusagen, den jeder in uns trägt. Wir alle hätten dann Anteil am Weltgeist und der ist ja zugleich Gottes Geist. Das Problem bei all diesen Entwürfen, Religionen, Esoteriken, wie auch immer, ist, dass das Bewusstsein, das eigene Bewusstsein mit Gott verwechselt wird. Dass hier schaffender Geist mit geschaffenem Geist verwechselt wird oder in eins gesehen wird. Es besteht aber hier ein Unterschied. Der geschaffene Geist ist der Geist der Welt. Was wir als Christen empfangen haben, ist ein ganz anderer Geist. Es stimmt zwar, dass in uns ein verzerrtes Wissen um Gott ist, in jedem Menschen auf der Welt, Römer 1,18, dass da eine Ahnung ist, dass es eine Erinnerung an das Verlorene gibt, aber das ist noch nicht die Gemeinschaft mit Gott. So wie wir Menschen natürlicherweise sittliches Bewusstsein haben, ja, wir haben einen Schönheitssinn, wir haben Rechtsempfinden, wir haben logisches Verständnis oder Vermögen, so können wir natürlich auch religiös sein. So wie wir natürliche Fähigkeiten entwickeln können, können wir auch das religiöse Leben entwickeln. Aber darin ist noch nicht der Geist Gottes zu finden zwingend. Sonst wäre die Folge Religion als menschliche Leistung. Aber gerade der religiöse Mensch scheitert ja immer wieder am Kreuz. Das Frommsein macht uns nicht von der Sünde los. Im Gegenteil, die Frommsten der damaligen Zeit haben Jesus ans Kreuz gebracht. Da war nichts von göttlicher Weisheit. Wie Paulus schreibt in 1. Korinther 2,8, denn wenn sie, die Herrscher dieser Welt, religiös wie politisch, die Weisheit Gottes erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und zu diesen gehörte übrigens auch Paulus selbst. Er war ein unendlich religiöser Mann, der bewandert war in allen Schriften und der alles genau befolgt hat. Und trotzdem hat er den Herrn verfolgt oder seine Christen. Wer den Herrn der Herrlichkeit ablehnt, auch heute, der hat den Geist Gottes nicht. Und wir müssen den Geist dieser Welt vom Geist Gottes unterscheiden. Aber wir müssen deswegen das Geschaffene nicht verachten. Wir unterscheiden einfach zwischen dem schaffenden Geist Gott und dem geschaffenen Geist. Zwar ist die Welt gefallen und der Weltgeist, also auch der menschliche Geist, verdunkelt in den Menschen, in allen Menschen. Aber es bleibt deswegen trotzdem Gottes Gabe. Das ist das Verrückte. Der menschliche Geist ist aber nicht fähig, die Gottesbeziehung zu heilen. Aber trotzdem bleibt er in der Welt sinnvoll. Aber wenn wir glauben, was Gott in Christus getan hat, dann passiert etwas Wunderbares. Dann zieht der Heilige Geist in uns ein. In unseren Geist. Und der Heilige Geist benutzt dann unsere Persönlichkeit. Unser Vermögen, unser Denken und Fühlen und Wollen als Organ und Werkzeug. Das nennt die Bibel Erneuerung oder Heiligung. Erstmal Wiedergeburt. Wir werden neu. Das können wir aber nicht machen. Gott macht uns zu seiner Behausung. Und wenn du den Geist Gottes hast, dann bist du Gottes Zuhause. Was ist der Unterschied zwischen einem geistigen und geistlichen Menschen? Wenn wir etwas aus dem Geist Gottes tun, als geistliche Menschen, vertrauen wir dabei nicht auf das, was wir tun, sondern wir schauen auf das, was uns von Gott geschenkt ist. Und darum verkünden wir auch keinen erlernten Glauben, sondern die Wiedergeburt. Um Christ zu sein, muss ein Mensch von Neuem geboren sein und werden. Im Weltlichen, wo der Weltgeist zuständig ist, ja, da kann man Dinge erlernen, da kann man sich bemühen, ohne dass ein Wunder nötig ist. Und auf dieser Ebene sollen wir uns auch entwickeln, schöpfungsgemäß, ganz klar. Aber bei Gott ist es anders in seiner Sache. Glaube ist immer ein Wunder. totales Wunder. Warum? Weil die Wirklichkeit Gottes unserer Erkenntnis grundsätzlich nicht eingeht. Ist es einfach so? Und zweitens, weil die Erkenntnis Gottes uns ganz angeht. Jeden einzelnen von uns. Und all dem entgegenwirkt, was wir eigentlich von Natur aus wollen. Wir wollen uns nicht beugen. Von Natur aus wollen wir keinem nachfolgen. Ja, wie einer neulich sagte, der so kurz vor dem Glauben war und sagt, wir waren schon im Gebet. Möchtest du Jesus annehmen? Möchtest du? Und dann habe ich ihm vorgebetet, weil er das wollte. Und dann sage ich, und ich möchte Jesus folgen. Und dann stoppt er und sagt, nee, das will ich nicht. Warum ihm folgen? Der natürliche Mensch kann das nicht ergreifen. Gott bezeugt sich uns im Geist Jesu und Jesus ist für uns der Gekreuzigte. Das kapiert kein Mensch. Das kapiert das Hirn nicht. Wir schon. Weil es uns der Geist Gottes offenbart hat. Gott kann nur von Gott selbst erkannt werden. Das möchte uns Paulus hier beibringen. Der Heilige Geist bewirkt es in mir. Zweitens, wir haben den Geist Christi. Er lehrt uns entdecken. Wie geht das? Es geht Paulus nicht um eine Gotteserkenntnis, die über Christus hinausgeht oder an ihm vorbeigeht. Vers 12, wir haben den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Was ist uns von Gott geschenkt? Da steckt das Wort Geschenk drin, Charisma, Gnade. Und diese Gnade ist Gestalt und Ereignis geworden in Jesus. Jesus ist das Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Und in Römer 8, 32 sagt Paulus, wie könnte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dieses alles gilt es, ein Leben lang zu entdecken. Und dazu haben wir die Christen, ob starke Christen, schwache Christen, die sich für geistlich halten oder auch nicht, den Heiligen Geist empfangen. Damit wir begreifen, was uns von Gott geschenkt ist. Durch die Menschwerdung Jesu, durch seine Erniedrigung am Kreuz, durch sein Opfer und seine Hingabe. All das ist total sinnlos, schreibt Paulus, für die, die sich auf ihre Vernunft verlassen. Fleisch und Blut kann das nicht fassen. Dass Gottes Sohn sich geopfert hat, in letzter Solidarität mit den Sündern, mit uns, bis in die Verlorenheit hinein, hat er sich hingegeben. Dass unsere Verlorenheit seine wird und dass seine Gottesnähe und seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit werden. Wow, wir dürfen das entdecken, dass uns alles geschenkt ist in Christus. Paulus ist begeistert, er sagt, Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Leider projizieren wir Christen oftmals nur das, was uns von Gott geschenkt ist, zwar jetzt auf die Rettung hier, ja, mir ist vergeben und irgendwann dann, wenn diese Welt zu Ende ist. Aber schon jetzt hat Gott uns viel mehr bereitgestellt und das dürfen wir empfangen und das lesen wir, was an Pfingsten passiert ist. Was da sich getan hat auf dieser Welt, welches Ereignis. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, also fehlt dir Kraft, dann erwarte die Kraft vom Heiligen Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Fehlt dir Freiheit im Leben? Freiheit von Menschenfurcht oder anderen Dingen, dann bitte den Heiligen Geist und empfange Freiheit von Bindungen. Sünde, Süchte haben kein Recht, uns dauerhaft zu begleiten. Natürlich passiert es, aber wir dürfen glauben, dass da mehr ist für uns. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Wow! Und der Geist lehrt uns zu entdecken, was wir jetzt schon haben und was wir nach diesem Leben vollumfänglich empfangen werden. Wie setzen wir das frei? Also wie wird es lebendig in uns? Durch Gemeinschaft mit dem Herrn und mit seinem Wort. Weil in diesem Wort lesen wir, wer wir als Christen sind und wie wir leben dürfen als erlöste Christen. Hier macht der Herr uns hungrig auf mehr, auf sein übernatürliches Wirken. In unserer Zeit, wir entdecken Kreuz, aber wir entdecken auch seine Herrlichkeit, beides. Wir entdecken sein Erbarmen für die verlorenen Menschen, weil seine Liebe in unser Herz ausgegossen ist. durch den Heiligen Geist. Wir bekommen erleuchtete Augen des Herzens und werden bewegt. Aber wie? Und ich weiß jetzt, viele sitzen da und sagen, klingt alles klasse. Das ist toll. Tolle Worte. Der Geist lehrt uns zu entdecken. Was muss man tun, wenn man auf Entdeckungsreise geht? Auf Exkursion, wenn man den Himalaya sozusagen zum Beispiel besteigt oder so, ja? Wie viel Investition ist da nötig? Da muss man schon was bringen. Da muss man schon bereit sein, es entdecken zu wollen. Es braucht Plan, es braucht Invest, es braucht Zeit und Sehnsucht. Aber viele Christen sind dumpf geworden, abgestumpft, verweltlicht. Warum? Wir müssen neue Prioritäten setzen. Neu fragen, ja, was kommt denn zuerst in meinem Leben? Mal investieren, auch in geistliche Lehre. Mal was anhören, mal tiefer graben in die Bibel. Manche sagen, oh, ich bin studieren, da. Das muss irgendwie alles so gehen. Aber es geht nicht alles so. Das fliegt uns nicht einfach zu. Wir stolpern nicht aus Versehen darüber, sondern auch wenn uns das alles geschenkt wurde. Es ist ein Geschenk, die Gnade Gottes. Und trotzdem, die Gnade befähigt uns, tiefer zu graben. Gott nachzujagen. Ja, Paulus sagt, ich jage aber nach dem ausgestreckten Ziel der himmlischen Berufung. Christen, jagt dem Herrn nach. Lasst euch vom Heiligen Geist befeuern und erfüllen und jagt ihm nach. Verbringt Zeit mit ihm und ermutigt andere, Zeit mit ihm zu verbringen. Kommt in den Gottesdienst. Nicht nur irgendwann, wenn ich Bock habe, und ermutigt auch andere. Ermutigt auch andere zum geistlichen Wachstum, zum Nachjagen. Wir verweltlichen sonst. Das zerfließt sonst. Wir können nur eine starke Gemeinde sein, wenn wir wie ein Mann stehen. Wenn wir sagen, Gott hat uns hier berufen als St. Matthäus in Augsburg. Ich bin dabei. Ich stehe hier meinen Mann, meine Frau. Ah, bin begeistert. Entdecken. Entdecken. Kann aber nicht durch mich geschehen, sondern den Geist. Aber lass dich anrühren. Lass es neu in dir sagen, warum habe ich nicht mehr empfangen? Mach dich auf Entdeckungsreise. Lass dich anstecken. Und drittens, wir haben den Geist Christi. Er lehrt uns gewiss sein. In Vers 15 steht der steile Satz. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Ist Paulus ein hochnäsiger, sich selbst überschätzender Leiter, der einfach vergessen hat, dass wir noch in dieser Welt leben? Oder was? Ich denke nicht. So steil die Aussage ist, so entspricht sie dem, was über das Wirken des Geistes gesagt ist. Er lehrt uns gewiss sein. In diese Richtung zielt nämlich die Aussage. Es geht Paulus sicher nicht darum, Gewissheit zu einer Forderung zu machen. Sei gewiss! Ja, das kann man sagen, ja. Auch er kennt Anfechtungen. Mann kennt er Anfechtungen in seinem Leben. Es wäre auch am Kreuz Christi vorbeigesehen, wenn wir so tun werden, als gäbe es keine Ängste bei uns Christen. Als gäbe es keine Zweifel. Mann, es ist eine Anfechtung, wie wieder eine Schwester Krebs bekommen hat. Eine Leiterin vor dem Herrn in dieser Stadt. Und dir und jenes. Und wir hören von all diesen beschissenen Krankheiten. Entschuldigung. Und dann bin ich angefochten. Ja, natürlich. Wir leben in Anfechtung. Wir leben noch nicht in der Ewigkeit. Und trotzdem, durch den Geist Gottes ist uns so viel mehr zugesagt. Wir leben mit Versagen. Immer noch. Die Aussage bedeutet nicht, dass wir Gewissheit unaufhörlich erfahren. Wie ist es dann gemeint? Wenn es wahr ist, dass die verborgene Weisheit Gottes sich nicht an der Weisheit der Welt messen lässt und wir nicht von Menschen Angelerntes predigen, sondern das, was Gott in seinem Geist uns selbst lehrt, dann lassen wir uns nicht mehr beirren von Argumenten, die aus der Welt kommen. Von Beurteilungen, die aus der Welt kommen. Weil unsere Wirklichkeit ist da. Und da, in Gottes Wort. Das Problem einer natürlichen Theologie ist, dass sie alles nur mit den fünf Sinnen erklären möchte. Und das ist der Niedergang der Theologie. Über jetzt Jahrzehnte passiert in Deutschland. Da ist nichts mehr da. Nichts mehr, was leuchtet von Christus, der auferstanden ist, der lebendig ist, der wirkt. Das ist tote Hose. Und das ist furchtbar. Wenn wir alles in unser weltliches Denken einordnen wollen, dann verlieren wir alles, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Paulus zitiert Jesaja, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, die ihn lieben. Gewissheit kommt aus der Liebe, die Gott zu uns hat. Aus der Liebe, wenn wir ihn zurücklieben, ihn als Erstes in unserem Leben sehen. Daraus kommt Gewissheit. Und die Liebe ist ja ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, sagt Paulus, Römer 5,5. Also wir können das ganz andere. Gott ist das ganz andere. Nicht an dem diesen hier messen. Der Glaube hat mit Wirklichkeiten zu tun, die dem Geist der Welt schlichtweg unzugänglich sind. Worum geht's also? Als angefochtene Christen, die wir bleiben. Wir müssen uns da nicht rausreden. Wir müssen auch nicht so tun, als könnten wir das immer, ja, daraus entsteht auch ganz viel geistliche Krankheit. Wenn wir bekennen, bekennen, bekennen und so tun, als ob wir nicht angefochten wären. Darum geht's nicht. Als angefochtene Christen, bis uns Jesus heimholt oder wir sterben, sollen wir uns daran erinnern lassen, dass wir geistliche Menschen sind. Auch wenn wir noch in diesem Leib sind. Aber wir leben, wie Paulus sagt, im Glauben an den Sohn Gottes, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Glaube und Unglaube sind miteinander verschränkt, aber der Unglaube gehört nicht mehr zu meiner Identität. Und das müssen wir verstehen. Bei aller Anfechtung, wir kommen durch die Anfechtung, wenn wir uns immer wieder auf die Seite des Glaubens retten. In meinem Geist ist Glaube, weil der Heilige Geist darin wohnt. Ich versage, aber der Geist Gottes in mir versagt nicht, nie. Deswegen heißt es hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Mir entfällt der Mut, manchmal. Ich habe keinen Mut, aber er hilft mir in meiner Schwachheit auf. Ich werde angefochten in Zweifeln und in Ängsten, aber der Geist Gottes vertritt mich doch. Ich zweifle, obwohl ich weiß, ich sollte nicht zweifeln. Aber es gibt Rechtfertigung für mich. Ich bin gerechtfertigt. Ich fühle mich Gott nicht nah. Aber der Geist Gottes wohnt in mir. Das darf ich immer wieder glauben und annehmen. Ich brauche mich von keiner menschlichen Instanz beherrschen und kontrollieren lassen. Gottes Geist steht für mich ein. Und das macht uns im Letzten unangreifbar. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und so führt das Unterscheiden und Entdecken zur Gewissheit. Ich habe das Empfinden, dass einige heute eine Entscheidung treffen müssen oder dürfen. Als Christ zu leben, ist genauso wie als Jude zu leben, mit der Bereitschaft verbunden, die Erwählung anzunehmen, und sich abzusondern innerlich und sich ganz auf den Geist Gottes zu verlassen. Sich ganz auf seine Seite zu werfen. Gottes Geist kann uns nur erfüllen, wenn wir uns vom Geist dieser Welt lossagen als beherrschende Instanz. Wenn wir uns dem Fleisch lossagen. Ja, Paulus nennt es dann hinterher, ich kann nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen. Ihr lasst euch immer noch von den Sinnen beherrschen. Also, es braucht eine Entscheidung, geistlich auch zu leben, da ihr ja schon geistlich seid. Das ist ja das Schöne. Wir müssen nicht erst werden, wir müssen uns nicht anstrengen, sondern es zulassen. Und dazu müssten wir auch bereit sein, Fremdheit zu akzeptieren. Dass wir nicht, die Menschen verstehen uns einfach nicht. Manchmal. Es geht ihnen nicht rein. Und das müssen wir aushalten. Das bringt die Berufung mit sich, bereit zu sein, in dieser Berufung einiges zu ertragen, Widerstand zu ertragen, wenn es darauf ankommt. Und wie gesagt, das ist alles eine Kultur, die wir pflegen. Das muss entwickelt werden, es muss begossen werden. Es ist wie unser Leben ist wie so ein Garten und das sollen wir kultivieren. Christ werden kostet nichts. Aber die Nachfolge kostet uns alles. Unser Leben. Nicht, weil wir jetzt damit Gott was beweisen, sondern weil wir doch dankbar annehmen, was er für uns getan hat. Also lasst uns heute ablegen, was uns trennt. Lasst uns heute uns der Liebe Gottes neu ausliefern. Neu sagen, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Und sei dir bewusst, auch wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, es geht um eine Liebesbeziehung. Und in einer Liebesbeziehung, da hat kein anderer Platz. Da geht's. Deswegen ist Gott auch so eifersüchtig. Ja. Keine anderen Götter und Götzen und Wichtigkeiten sollen an ihn rankommen. Das ist völlig normal. Ja, jeder von uns denkt, die meisten, die noch denken so, oder? Ach nö, ich kann doch da auch noch, ich hab da, ach, die gefällt mir auch und pff, wen kümmert's? Ja, so denkt die Welt vielfach. Aber Gott ruft uns zu ihm. Und so danken wir dir, Herr, dass du jetzt da bist, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Herr, dass du uns lehrst zu unterscheiden, dass du uns lehrst zu entdecken und dass du uns auch lehrst, gewiss zu sein. Komm jetzt, Geist Gottes, und wirke unter uns. Du weißt, wo du jedes Herz ansprechen willst und angesprochen hast. Und Herr, lass uns einfach deine Gemeinde sein, die aus dankbarem Herzen dich an erste Stelle setzt und Bereitschaft hat, sich von deinem Geist regieren und leiten und führen zu lassen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir dich jetzt loben und preisen dürfen und dass wir dir auch im Abendmahl begegnen dürfen. Amen.